ARD Sounds.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Anna Engelke und ich melde mich aus dem ARD Hauptstadtstudio in Berlin.
Und ich bin Kai Küstner. Heute ist Freitag, der 5. Juni und wir zeichnen diesen Podcast um 12 Uhr auf.
Und Kai, an diesem Freitag kommen wir nicht darum herum, was jetzt gerade in St. Petersburg stattfindet. Seit Mittwoch empfängt der russische Machthaber Wladimir Putin Gäste auf dem Wirtschaftsforum in St. Petersburg, also dort, wo er aufgewachsen ist, seine Heimat. Und genau dort in seiner Heimatstadt, da haben ukrainische Drohnen für Bilder gesorgt, die Putin mit Sicherheit nicht gefallen haben. Zu sehen war eine große Rauchsäule, die in den blauen Himmel steigt. Und der Grund dafür: aus mehr als 1000 Kilometer Entfernung haben ukrainische Streitkräfte mit ihren Drohnen ein Öllager getroffen und auch andere militärische Einrichtungen in Putins Heimat. Das war gut sichtbar für all die Besucher des Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg, aber dann auch nur dort für diese Leute, die dort zu Besuch sind bei dem Forum. Denn die anderen Menschen in Russland, die dürften von dem ukrainischen Drohnenbeschuss kaum etwas mitbekommen haben. Das jedenfalls berichtet unsere ARD-Korrespondentin in Moskau, Silke Dittrich.
Aber Bilder, also der normale Mensch, der nur Staatsfernsehen schaut hier in Russland, der hat überhaupt nicht gesehen, dass die Ukraine rund um St. Petersburg angegriffen hat.
Mein heutiger Gast bei Streitkräfte und Strategien ist der Journalist Julian Röpke von der Bild-Zeitung. Er ist ein exzellenter Kenner der Ukraine und des ukrainischen Militärs. Und ihn wundert es wenig, dass es den Ukrainern gelungen ist, ihre Drohnen so zielgenau nach St. Petersburg zu schicken.
Also erwartet genau zu diesem Anlass habe ich sie nicht, weil sich die Ukraine sonst bei so symbolischen Dingen wie zum Beispiel der Parade in Moskau immer zurückgehalten hat. Aber dass die Ukraine das kann, dass sie dorthin schießen kann, das hat sich schon vorher gezeigt. Sie hat ja Ust-Luga beispielsweise ganz in der Nähe erst vor einigen Wochen dort bombardiert. Und ja, sie hat es einmal mehr gezeigt. Sie ist mit diesen sogenannten FP1-Drohnen, Firepoint, die konnte man relativ gut identifizieren, weil die Russen, die Zivilisten, die ja gefilmt haben, reingeflogen und mindestens ein halbes Dutzend haben dort Öltanks getroffen und mindestens zwei haben ein Kriegsschiff getroffen, was in einem Trockendock stand und dort seit Jahren repariert wurde.
Julian Röpke war in den vergangenen Jahren mehr als 50 Mal in der Ukraine, auch sehr häufig in der Nähe der Front. Und das Gespräch mit ihm, das hören wir gleich. Aber vorher, Kai, lass uns auf das Angebot des ukrainischen Präsidenten Selenskyj gucken, das Angebot, sich mit Putin zu treffen.
Das Briefeschreiben, Anna, also jemandem in längerer Form seine persönlichen Gedanken mitzuteilen, ist ja in unserem digitalen Zeitalter ein bisschen aus der Mode gekommen. Wenn einem etwas aber wirklich wichtig ist, tut man es manchmal doch. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat jetzt einen Brief verfasst an den russischen Machthaber Putin persönlich. Kein Brief, der per Post zugestellt wird indes, sondern ein offener Brief für alle nachlesbar. Vor 26 Jahren einmal hätten auch die Ukrainer positiv auf ihn, Putin, geschaut, als er an die Macht kam. So lautet der fast ein bisschen schmeichelnde Eröffnungssatz. Aber das hat sich bekanntlich geändert. Das stellt Selenskyj auch klar. Die eigentlich wichtigen Botschaften hier nochmal zusammengefasst. Selenskyj schlägt ein direktes Treffen mit Putin vor, direkte Verhandlungen, um den Krieg zu beenden, in einem Drittstaat wie der Schweiz, der Türkei oder arabischen Staaten. Und parallel dazu ein Waffenstillstand entlang der jetzigen Frontlinien, überwacht von den USA am besten. Die Europäer aber sollen auch eine Rolle spielen bei Sicherheitsgarantien.
Ja, ich spreche auch gleich noch mit Julian Röpke über diesen bemerkenswerten offenen Brief von Selenskyj. Allerdings sind ja die Vorschläge, die in diesem Brief sind, die sind nicht neu. Was bezweckt denn der ukrainische Präsident damit?
Das ist genau so, ein direktes Vier-Augen-Gespräch und dieses Einfrieren der Frontlinien, das sind alles Vorschläge, die uns bekannt vorkommen, die Selenskyj vergangenes Jahr schon mal gemacht hatte, auf die sich aber Putin nie einließ. Ich denke, die Ukraine bezweckt drei Dinge. Zum einen setzt Selenskyj damit natürlich den Machthaber im Kreml unter Druck, Farbe zu bekennen. Denn ein Nein oder ein Herumdrucksen soll der Weltöffentlichkeit vor Augen führen. Putin will nicht wirklich reden, er will den Krieg weiterführen. und wen dieser Brief sozusagen als CC, also als Kopie vor allem auch erreichen soll, ist Donald Trump. Die USA, hatte ich am Dienstag gesagt, befinden sich in einer Art Ukraine-Tiefschlaf, auch weil man so stark mit dem Iran eben beschäftigt ist. Der US-Präsident will diesen Krieg aber beenden und Zelensky, so mein Eindruck, muss gefühlt doppelt so oft sagen wie Putin, dass er Frieden auch wirklich will, damit Trump ihm auch glaubt. Das tut er jetzt. Und immerhin hat der US-Präsident schon mal verlauten lassen, er fände es großartig, wenn die beiden, Putin und Zelensky, sich treffen. Und drittens, Anna, waren wir ja eben beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg. Und dort waren auch erste, noch ein bisschen verhaltene Stimmen zu vernehmen, die zumindest die Frage stellten, ob nicht ein Frieden die bessere Wahl für Russland wäre als ein noch lange andauernder Krieg. Und ich denke mal, dass diesen Teil Russlands Zelensky auch erreichen wollte.
Du sagst das mit der besseren Wahl. Die bessere Wahl ja auch deswegen, weil es wirtschaftlich schwierig aussieht in Russland. Und dann ist die Frage, wie schwierig ist es denn tatsächlich in Russland so, dass Putin eigentlich nichts anderes übrig bleiben würde, als zu verhandeln?
Ja, das ist eine schwierige Frage, wann dieser Zeitpunkt erreicht ist. Zunächst mal knüpft sich natürlich an diese Frage eine andere, ob denn nicht diese einstige Glanz- und Glamour-Veranstaltung da in St. Petersburg, also dieses Wirtschaftsforum, nicht etwas aus der Zeit gefallen scheint. Das ist ja eine Veranstaltung, zu der als jetzt nicht völlig überraschende Gäste AfD-Politiker anreisten und deutsche Unternehmen, die noch immer in Russland Geschäfte machten. Durchaus als Überraschungsgäste hingegen darf man wohl die ukrainischen Drohnen bezeichnen, die dort in einer Marinebasis und für alle Teilnehmer weithin sichtbar in einem Ölterminal in St. Petersburg einschlugen. Und zum Thema Drohnen erreichte uns am Freitagvormittag noch die Meldung, dass die Ukraine insgesamt 5 Schiffe in den Häfen von Mariupol und Berdiansk sowie auch in Küstengewässern der von Russland kontrollierten Gebiete getroffen hätten. Das beobachten wir natürlich weiter, ist aber jetzt zu diesem Zeitpunkt der aktuelle Stand. Womit wir aber bei deiner Frage sind, immerhin muss auch Moskau zugeben, dass die weitreichenden Drohnenangriffe der Ukraine die Ölfördermenge empfindlich schmälern. Vizeregierungschef Alexander Nowak räumte ein, dass die Förderung etwas niedriger als zu Beginn des Jahres sei, ohne allerdings direkt jetzt ukrainische Angriffe als Grund zu nennen. Er sprach lediglich von, Zitat, unplanmäßigen Reparaturen in den Betrieben. Aber ja, auf die Frage, wie schlecht geht es Russlands Wirtschaft eigentlich, sagt der Experte Janis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik bei uns auf NDR Info.
Die Wirtschaft stagniert. Ich würde jetzt nicht von einer Krise sprechen. Sie stagniert. Und ja, es gibt ein Loch im Staatshaushalt, das auch immer größer wird aktuell. Natürlich hilft da wiederum der Krieg gegen den Iran, weil die Energiepreise aktuell so hoch sind, dass Russland wieder mehr Einnahmen hat als noch letztes Jahr. Aber die Finanzierung des Kriegs wird schwieriger. Es wird auch schwieriger, Soldaten zu rekrutieren für diesen Krieg.
Das klingt jetzt aber alles noch nicht danach, als würde demnächst alles zusammenbrechen, die Bevölkerung sich gegen Putin auflehnen oder als würde dieser sich ernsthaft auf Verhandlungen mit der Ukraine einlassen. Aber es wächst ja der Kreis derer, die sich Gedanken machen, ob Russland bald verhandlungsbereit sein könnte, jetzt mal völlig abgesehen von dem Zelensky-Brief. Das tut zum Beispiel die EU, auch wenn man von europäischer Seite ja schon klargestellt hatte, dass man Altkanzler Gerhard Schröder, der sich übrigens, wie von der russischen Nachrichtenagentur TASS bestätigt, dieser Tage in Moskau aufgehalten haben soll, da weniger als Vermittler sieht. Aber wenn jetzt auch aus Regierungskreisen, Anna, in Berlin verlautet, man sehe ein Fenster für Verhandlungen, dann beginnt sich da schon irgendwie was zu verschieben, oder sehe ich das falsch?
Ja, also es wird schon viel darüber gesprochen, hinter verschlossenen Türen und auch davor, so wie jetzt der deutsche Außenminister bei seinem Besuch in Mexiko. Dort hat Johann Wadephul den russischen Machthaber Putin eindringlich zu Verhandlungen über eine Friedenslösung in der Ukraine aufgerufen. Wadephul hat gesagt, es ist jetzt an der Zeit, an den Verhandlungstisch zu kommen. Und das ging natürlich ganz klar an die Adresse Putins, weil dass Selenskyj da an den Verhandlungstisch gehen würde. Das wissen wir ja aus seinem offenen Brief und auch ansonsten von seiner Bereitschaft. Und bei Wadepool ist es so, dass er darauf pocht, dass Deutschland und die EU in eine Verhandlungslösung einbezogen werden müssten. Wadepool sagt, es gehe um den europäischen Kontinent, um mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine und dann natürlich auch den Beitrittsprozess der Ukraine zur EU. Und diese Dinge könnten nur mit und durch die Europäer besprochen und verhandelt werden. Und dann hat er noch wörtlich hinzugefügt, deswegen werden die Europäer an diesen Verhandlungen zu beteiligen sein. In welchem Format, das müsste man dann halt noch sehen. Also es wird darüber gesprochen, über mögliche Verhandlungen, aber trotz dieser Bekundung stehen sie meines Erachtens nicht ganz oben auf der Tagesordnung, weil es ja letztendlich darauf ankommt, ob auch der russische Machthaber Putin sich diese Verhandlungen vorstellen kann. Und danach sieht es ja derzeit nicht aus.
Jetzt hieß es noch vor diesem Selenskyj-Brief, Putin-Unterhändler Dmitrijew habe mit den Trump-Verhandlern Witkoff und Kushner telefoniert. Dann würde ich sagen, Anna, behalten wir das mal im Auge, ob es wirklich ernsthaft zu Verhandlungen kommt und ob dieser Selenskyj-Brief irgendwelche Auswirkungen hat. In noch fernerer Zukunft, vermutlich muss man sagen, als Verhandlung liegt der EU-Beitritt der Ukraine, aber die Europäische Union hat jetzt mit neuer ungarischer Regierung geht so etwas beschlossen, die Beitrittsgespräche zu beginnen, genau wie mit Moldau. Das ist ein für die Ukraine auch psychologisch bedeutender erster Schritt, auch wenn das noch nicht so viel heißen muss. Ein Beitritt kann trotzdem, wie andere Beispiele auch vom Balkan ja zeigen, Jahre oder Jahrzehnte dauern. Also mal sehen, ob vielleicht auch diese März-Idee, die Ukraine als Teilmitglied sozusagen aufzunehmen, also eine sogenannte assoziierte Mitgliedschaft, noch an Fahrt gewinnt. Da du ja gleich noch mit Julian Röpke über die Ukraine sprichst, kann ich dich zum Schluss noch auf den neuesten Stand in Sachen Nahost bringen.
Sehr gerne, weil ich muss wirklich sagen, ich habe da Schwierigkeiten, den Überblick zu behalten, was denn jetzt gerade ist. Beschuss oder kein Beschuss, Friedensverhandlung oder keine Verhandlung.
Das ist auch nicht so einfach, da den Überblick zu behalten. Aber genau deshalb machen wir diese Sendung. Es gibt eine sehr interessante Verbindung erstmal zur Ukraine, weil nämlich in den USA zwei Abstimmungen im Repräsentantenhaus stattfanden an zwei hintereinander liegenden Tagen. Gestern wurde dort ein Ukraine-Hilfspaket beschlossen. Der Ukraine Support Act, 8 Milliarden an Krediten, 1 Milliarde an Direkthilfen, sieht dieses Paket vor. Dazu neue Russland-Sanktionen. Das hat zwar unmittelbar wenig Chancen, weil dieses Gesetz auch durch den Senat müsste und die Unterschrift Trumps bekommen müsste. Aber damit war ein Zeichen gesetzt, weil auch Republikaner mit den Demokraten und damit quasi gegen ihren Präsidenten abstimmten. Und selbiges gilt für eine Resolution, die dem Präsidenten untersagt, ohne Kongresszustimmung weitere Militäraktionen im Iran zu starten. Da waren es weniger Republikaner, aber immerhin eine Handvoll, die mit den Demokraten stimmten. Auch hier aber eher symbolisch-psychologische Wirkung, keine unmittelbaren Auswirkungen.
Ja, aber was man schon am Ende dieser Woche festhalten kann, ist, dass es für Donald Trump in den USA gerade nicht so gut läuft. Ein Gericht hat ihm ja untersagt, dass sein Name auf dem Kennedy Center auch prangen kann, auf dem Namensschild. Und dann hat ja auch noch es großen Gegenwind gegeben gegen diesen Fonds mit dessen Geld. Der verurteilte Protestler vom 6. Januar von den Übergriffen am 6. Januar bei dem Sturm auf das Kapitol, die daraus Geld bekommen sollten. All das hat Donald Trump nicht durchsetzen können. Also ein guter Lauf sieht anders aus. Aber wenn wir jetzt nochmal da auf den Nahen Osten gucken, da ist mir eine Meldung dann doch aufgefallen in dieser ganzen Unübersichtlichkeit. Und zwar die, dass die Hisbollah offenbar nicht bereit ist, einer Waffenruhe mit Israel zuzustimmen.
Ja, eine wichtige Meldung, womit sich die Frage stellt, ob die Terrormiliz, die ja vom Iran unterstützt wird, Donald Trump da einen Strich durch seine Nahostkalkulation macht. Der US-Präsident hatte gerade erst angekündigt, wieder einmal, muss man fast sagen, angekündigt, dass eine Vereinbarung mit Teheran bevorstehe. Vielleicht schon am Wochenende, so waren die Worte Trumps. Nur ist fraglich, ob es wirklich dazu kommt, wenn im Libanon weiter gekämpft wird. Die USA und Trump versuchen ja, diese beiden Konflikte quasi chirurgisch zu trennen und sagen, das habe nichts miteinander zu tun, der Iran und Libanon. Aber Teheran hatte schon direkt nach der ja im April vereinbarten Feuerpause erklärt, Libanon sei sehr wohl Teil des Abkommens. Israels Premierminister Netanyahu hatte ja zuletzt auch in diesem wohl durchaus lauten Telefonat mit Trump durchblicken lassen, dass Israel zwar Beirut vorerst nicht angreife, das hatte er zugesagt, aber im Süden Libanons Israel eigentlich weiter gegen die sie ja mit Raketen beschießende Hisbollah vorgehen wolle. Die Miliz sagt jetzt, wir lassen uns auf keine Waffenruhe ein, wobei ich mir die Frage stelle, ob sie so etwas eigentlich ohne die Zustimmung der iranischen Führung erklären würde und ob das ein Zeichen ist, dass Teheran einem Abkommen mit Trump im Moment sehr widerwillig gegenübersteht.
Naja, es macht ja auch den Eindruck, als würde Iran einfach am längeren Hebel sitzen mit dieser Schließung der Straße von Hormuz. Ist das ja der größte Hebel, den sie da gerade in der Hand haben. Und wenn man auf die Waffenruhe guckt zwischen dem Iran und den USA, dann ist sie ja auch nicht so stabil.
Nee, überhaupt nicht. Nachdem wir ja schon vergangene Woche berichtet hatten, dass es gegenseitige Angriffe gab, kam nun vor wenigen Tagen die Meldung, dass bei einem Drohnen- und Raketenangriff auf den internationalen Flughafen von Kuwait ein Mensch getötet und mehr als 60 verletzt worden seien. Die iranischen Revolutionsgarden behaupteten, US-Abfangraketen seien verantwortlich. Nach Angaben des US-Militärs aber war es der Iran, der den Flughafen gezielt angegriffen habe, woraufhin dann die USA Vergeltungsschläge im Süden des Irans ausführten. Wir wissen seit langem, es gehört zu dieser Art, muss man glaube ich wirklich sagen, hybrider Kriegführung des Iran, das Geschäftsmodell der Golfstaaten, der US-Verbündeten in der Region ins Visier zu nehmen. Als da sind eben die Öl- und Gasraffinerien und die Tourismusbranche. Näher an ein Abkommen bringen uns solche Meldungen, Anna, jedenfalls nicht.
Kai, vielen Dank dafür. Ich habe es ja zum Beginn dieser Folge schon gesagt. Mein heutiger Gesprächspartner ist Julian Röpke von der Bild-Zeitung. Er gehört zu den Journalisten, die den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine in den vergangenen Jahren ganz genau verfolgt haben. In fast 700 Ausgaben hat Julian Röpke in seinem YouTube-Format Lagezentrum die Entwicklungen an der mehr als 1200 Kilometer langen Front erklärt und auch gezeigt, mithilfe von Videos und auch Drohnenaufnahmen. Etwa 50 Mal war er schon selbst an der ukrainisch-russischen Front. Und jetzt ist er hier bei mir im ARD-Hauptstadtstudio. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, lieber Julian.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Seit Mittwoch, lass uns mal nach St. Petersburg gucken, seit Mittwoch empfängt Wladimir Putin internationale Gäste bei seinem Wirtschaftsforum dort. Und genau da in Putins Heimatstadt haben jetzt Ukrainer mit ihren Drohnen ein Öldepot und auch militärische Einrichtungen angegriffen. Hattest du solche Angriffe erwartet?
Also erwartet genau zu diesem Anlass habe ich sie nicht, weil sich die Ukraine sonst bei so symbolischen Dingen wie zum Beispiel der Parade in Moskau immer zurückgehalten hat. Aber dass die Ukraine das kann, dass sie dorthin schießen kann, das hat sie schon vorher gezeigt. Sie hat ja Ust-Luga beispielsweise ganz in der Nähe vor einigen Wochen dort bombardiert. Und ja, sie hat es einmal mehr gezeigt. Sie ist mit diesen sogenannten FP1-Drohnen, Firepoint, die konnte man relativ gut identifizieren, weil die Russen, die Zivilisten, die ja gefilmt haben, reingeflogen und mindestens ein halbes Dutzend haben dort Öltanks getroffen und mindestens zwei haben ein Kriegsschiff getroffen, was in einem Trockendock stand und dort seit Jahren repariert wurde. Und was ich wieder beeindruckend fand, ist völlig anders als in der Ukraine, wo die Menschen alle in die Luftschutzkeller gehen müssen und rennen müssen, weil sie wirklich Angst haben. Die Zivilisten, die Passanten haben das alles gefilmt, das fanden die total interessant und haben sich das angesehen in St. Petersburg. Es gab hunderte Videos, die alle veröffentlicht wurden. Warum? Weil eben die Ukrainer so präzise sind und wenn sie etwas treffen wollen, in 95% aller Fälle auch genau diese Ziele getroffen werden.
Was ich mich gefragt habe, also Putin hat jetzt ja auch angekündigt in St. Petersburg, dass er die Flugabwehr verbessern will oder dass die Flugabwehr verbessert werden soll. Wie kann es denn überhaupt dazu kommen, dass die Drohnen durchkommen durch die russische Flugabwehr?
Ja, also ich glaube, das ist ein weiterer russischer Mythos, dass es da noch irgendwie funktionierende Flugabwehr gibt. Wir haben zum einen Videos gesehen, dass russische Polizisten mit ihren Kalaschnikows, also mit Sturmgewehren, versucht haben, diese Drohnen abzuhalten. einzufangen. Es gab nicht ein einziges Video einer Flugabwehrrakete über der Stadt, ganz anders als wenn man es in Perm sieht vielleicht oder in Belgorod oder in Novorossijsk, wo die Russen wirklich mit großem Kaliber versuchen, die Drohnen abzuschießen. Aber das ist ja nur ein Teil der Geschichte. Um dorthin zu kommen, um zu diesen Polizisten zu kommen, die dann vergeblich mit Kalaschnikows versuchen, die Drohnen abzuschießen, mussten die Drohnen ja etwa 5 bis 6 Stunden über Russland fliegen. Die sind also wahrscheinlich nördlich der Ukraine aus Tschernihiw losgeflogen und sind dann über verschiedene Oblaste, Bryansk ist der eine, Pskov kommt danach, wo auch die 76. Fallschirmjägerdivision der russischen Armee ist, also ein extrem wertvolles russisches Militärziel. Da sind die Drohnen überall vorbeigeflogen, stundenlang. Man darf das nicht vergessen, die sind nicht besonders schnell. Die sind im Reiseflug 100, 150 km/h schnell, sind 600 Kilometer geflogen bis da oben, dann extrem tief runtergegangen. Da gab es auch Videos, wo man das sieht, und sind dann über die Ostsee die letzten 50, 60 Kilometer angeflogen, sodass, ja, also wenn es dort Luftraumverteidigung noch gab in St. Petersburg, dann ist die nicht zum Einsatz gekommen. Ich glaube allerdings, dass tatsächlich ein Großteil von dem, was noch bleibt, in den Raum Moskau gezogen wurde.
Ich fand das wirklich, ne, gerade auch das, was du erzählst, macht es ja umso unverständlicher, dass so viele Drohnen durchgekommen sind.
Ja, also man muss das eben anhand der ukrainischen Videos einfach der letzten Jahre sich ansehen. Die Ukraine hat, ich würde sagen, weit über 1000 moderne Flugabwehrsysteme vom Typ Panzer, vom Typ Tor, vom Typ Buk, vom Typ S-400 zerstört. Und das war eben das Rückgrat der russischen Luftraumverteidigung. Was wir jetzt haben, ist es so, dass die Russen jetzt natürlich von den Ukrainern lernen, da können wir auch später drüber sprechen, die lernen immer voneinander, die beiden Parteien. Jetzt haben wir diese mobilen Teams, die also mit tatsächlich Pickups, mit Maschinengewehren hinten drauf rumfahren. Das haben wir auch im Roten Platz gesehen, vor der Parade beispielsweise, was man sich gar nicht vorstellen kann bei der angeblich zweitwichtigsten Armee der Welt, dass da tatsächlich ein Pickup rumfährt. Aber es sind gleiche Bilder wie im Donbass, gleiche Bilder wie im Süden der Ukraine, wo mobile Teams aus 3 Soldaten versuchen, auf eine Drohne zu warten und irgendwie mit Informationen von Radar und so weiter diese Drohne dann abzufangen und abzuschießen. Ja, Russland hat immer noch wahrscheinlich rund 100 moderne Flugabwehrsysteme. Aber ich würde sagen, wenn wir uns einfach ansehen, was die Ukraine zerstört hat, das sind 80-90%.
Jetzt haben wir ja auch aus St. Petersburg gehört, da hat Putin ja am Donnerstagabend sein Pressegespräch mit internationalen Journalisten gehabt, also von Nachrichtenagenturen. Und genau zeitpassend hat der ukrainische Präsident Selenskyj ein Angebot an Putin geschickt, ein Angebot, man solle sich doch mal treffen, nicht in Moskau, nicht in Kiew, aber möglicherweise in der Schweiz. Und was denkst du? Du bist jetzt seit 2014 immer wieder mal in der Ukraine, du beschäftigst dich mit dem Thema. Wie guckst du jetzt auf dieses Angebot von Donnerstagabend?
Ja. Also 2015 war ich zum ersten Mal an der Front in der Ukraine, aber also im Grunde ist es ja nichts Neues. Wir haben seit März 2025 das Angebot der Ukraine auf dem Tisch für einen bedingungslosen Waffenstillstand und miteinander zu verhandeln über Frieden, über was auch immer. Die Ukraine sagt seitdem, wir können die Front einfrieren, egal wo sie gerade ist. Ja, die Russen haben seitdem 5000 Quadratkilometer erobert und die Ukraine hat trotzdem noch das gleiche Angebot wie letztes Jahr und sagt, egal wo die Front gerade ist, wir frieren die einfach hier ein, wir fangen an zu reden über Frieden. Meine persönliche Meinung ist, dass das dann auch bedeuten würde, dass die Front lange so bleibt, wie sie ist. Das heißt, Russland bekäme quasi einen Großteil der Ukraine auch nach ukrainischem Angebot aktuell für eine lange Zeit übergeben, um das illegal zu besetzen. Insofern, das ist ein altes Angebot. Was neu ist jetzt, ist dieser offene Brief nochmal, glaube ich. Ich glaube, da gab es tatsächlich nochmal Druck aus den USA zu sagen, ja okay, wir wissen ja, dass ihr uns das angeboten habt, mit denen zu reden und ihr habt es auch versucht in Istanbul und so anders, aber macht das doch nochmal ganz, ganz öffentlich. Zeigt doch nochmal der ganzen Welt, ihr wollt reden und ihr wollt einfach nur die Front einfrieren, so wie sie jetzt ist. Und Selenskyj hat ja dieses wunderbare Angebot gehabt, dass er gesagt hat, ihr seht ja am Iran, wir können nicht zuerst über Frieden verhandeln und dann einen Waffenstillstand vereinbaren, sondern zuerst müssen die Waffen schweigen und dann müssen wir verhandeln. Das hat offenbar auch die USA nochmal überzeugt, weshalb die jetzt diesen Druck gemacht haben und Selenskyj das ganz offen angeboten hat. Ja, wie immer, leider muss man sagen, ist jetzt Präsident Putin am Zug. Das höre ich auch in jeder Talkshow und es bedeutet meistens, dass Putin dann überhaupt nichts macht, beziehungsweise nichts Diplomatisches macht, sondern weiter versucht vorzurücken. Er hat erneut erklärt vor wenigen Tagen, dass der Ukraine-Krieg sich dem Ende zuneige, nicht etwa, weil da irgendwas mit Gesprächen am Werk sei, sondern weil er die militärischen Ziele, nämlich die Eroberung des Donbass, erstmal erreichen würde. Insofern, ich rechne nicht damit, dass Russland auf dieses Angebot eingeht.
Wenn wir jetzt heute darauf schauen, du warst im April zum letzten Mal an der Front, da sprechen wir auch gleich noch drüber. Wenn wir auf heute schauen, nochmal 8 Wochen weiter, wie viel besser steht die Ukraine jetzt da als im Vergleich zum April, aber auch vor allen Dingen zum vergangenen Jahr. Da haben wir ja sehr viele schlechte Nachrichten aus ukrainischer Sicht aus der Ukraine gehabt.
Ja, absolut. Im letzten Jahr hat die Ukraine relativ viel am Boden verloren. Es waren ungefähr 400 Quadratkilometer im Monat. Das ist eine ganze Menge. Das heißt, in 2 bis 3 Monaten habe ich die Fläche von Berlin, die verloren geht. Und im ganzen Jahr hat sie die Fläche doppelt so groß wie das Saarland etwa verloren an die russische Armee. Diese Zahlen sind runtergegangen dieses Jahr. Letzten Monat waren es zum ersten Mal laut Deep State Map, glaube ich, bloß noch 14 oder 16 Quadratkilometer, die die Russen erobern konnten. Das heißt, wir haben diesen Trend, der sich glücklicherweise fortsetzt für die Ukraine, dass die Eroberung immer langsamer vorangehen. Ich sehe allerdings immer noch nicht die Wende. Also wenn wir das alles weiter projizieren und wir sagen, das verläuft irgendwie linear, was wir sehen über die letzten Monate im Vergleich zum letzten Jahr, dann käme eine Wende in ein paar Monaten, dass die Ukraine etwas zurückerobert. Aber ich glaube, so einfach ist es nicht. Denn wir sehen, dass die Ukraine auch aus meiner Ansicht und aus meinen Besuchen und aus dem, was ich sehe, weiterhin die Möglichkeiten immer stärker verbessert, abzuwehren, also die Russen immer langsamer vordringen zu lassen und so viele Russen sterben zu lassen, dass es ihnen wirklich schwerfällt, die zu ersetzen. Aber diese Gegenangriffsbemühungen, die sind minimal bei der Ukraine. Da sehe ich, wenn viel, dann vielleicht maximal 100 Mann. Das ist also, was ist das, ein 20stel von einer Brigade. Und zwar dann auch nur in kleinen Trupps von vielleicht 3, 4, 5 Mann pro Trupp. Und auch das ist extrem gefährlich, denn man darf ja nicht vergessen, in dem Moment, wo die Ukraine das Gleiche versucht wie die Russen, nämlich durch diese Todeszone von 20 Kilometern etwa sich zu bewegen, da haben halt plötzlich die Russen diesen Vorteil, dass sie eben sagen, okay, wir müssen ja nur in unseren Löchern bleiben, in unseren Ruinen bleiben und euch mit den Drohnen abfangen. Und das ist leider in der Vergangenheit immer wieder passiert. Insofern, wenn man das Ganze militärisch sich ansieht und taktisch ansieht, läuft es eher auf eine heiße, aber sich nicht mehr bewegende Front hinaus. Und insofern macht es immer mehr Sinn für Putin eigentlich irgendwann zu sagen, okay, wir frieren das Ganze hier ein. Ich befürchte nur, seine Ambitionen sind so groß und seine Vorstellung dessen, was da passiert, ist so falsch, dass er sagt, wir opfern trotzdem weiter jeden Tag 1000 unserer Staatsbürger, um alle paar Wochen mal ein kleines Dorf zu erobern.
Es gab doch jetzt die Zahl, von den Briten kamen die doch, ne? 500.000 tote russische Soldaten. Also wir wissen natürlich, das sind alles Schätzungen. Mhm. Aber das ist natürlich, weißt du, da befinden wir uns in einer Mengenzahl von getöteten Soldaten. Und da sind wir ja noch nicht bei den Schwerverletzten.
Ja, aus deutscher Perspektive ist das viel. Ich glaube, aus russischer Perspektive ist das gar nicht so viel. Denn das Land hat ja eine Einwohnerzahl, was sind das aktuell? Ich glaube, 140 Millionen oder so in der Art. Und man ist ja quasi von unten, hat man ja aufgeräumt. Ich sage es jetzt, hört sich sehr zynisch an, aber ich glaube wirklich, dass Russland das macht. Ich habe schon vor Jahren gesagt, dass für mich, was Russland dort tut, ist nicht nur ein Eroberungsprogramm der Ukraine, sondern auch ein Euthanasieprogramm gegenüber der eigenen Bevölkerung. Wir haben gesehen, dass zuerst die Gefangenen genommen wurden. Da wurden die Gefängnisse geleert und man hat versucht, alle zu opfern. Blöderweise haben einige überlebt, die dann versucht haben, auf Moskau zu marschieren. Das wurde im letzten Moment abgewunden. Ich habe auch viele, viele Artikel darüber geschrieben, wie Alkoholiker, wie Tuberkulosekranke, wie HIV-Kranke, wie die gezielt angesprochen werden von diesen Ausbildern und man eben versucht, die soziale und wirtschaftliche Not der Menschen auszunutzen, um denen eben diesen Einjahresvertrag unterzujubeln, von dem jeder weiß, dass er höchstwahrscheinlich mit dem Tod endet. Genau, das weiß auch die Armee. Deshalb sagt sie ja, die kriegt diesen Signing-Bonus, also den Unterschriftsbonus direkt am Anfang. Den kriegt eure Familie, 30.000 bis 70.000 Euro, abhängig von der Region. Weil ja keiner wirklich davon ausgeht, dass ihr das ganze Jahr lang auch die 4.000 Euro monatlich bekommt. So, und das weiß jeder. Das weiß jeder, das wissen die Familien, das wissen die Unterschreibenden, das wissen die Recruiter der russischen Armee, die da rumgehen. Und insofern ist es tatsächlich so, dass man sich von unten quasi vorgearbeitet hat, in Anführungsstrichen von unten natürlich in der Gesellschaft. Und jetzt ist man bei einer Situation, wenn ich es richtig verstehe, wo man eben nicht mehr die 400.000 im Jahr mobil machen kann, die man letztes Jahr noch mobil gemacht hat. Das waren übereinstimmende Schätzungen von Ukraine und Russland. Und insofern ist es ganz interessant, was jetzt passiert. Also ob man eben sich darauf einigt, das sagen auch viele russische Kriegsblogger, also sie sagen, etwas muss passieren, wir müssen etwas ändern. Entweder wir haben eine neue Mobilmachung irgendwann in diesem Jahr, damit wir die Zahlen wieder erreichen, die wir brauchen, oder wir müssen irgendwie diplomatisch zu etwas kommen. Kann natürlich nicht in Putins Kopf schauen. Ich weiß nicht genau, was da passieren wird.
Dann gucken wir dahin, wo du genau Bescheid weißt, weil du jetzt im April das letzte Mal dort warst, in der Nähe der Front in Cherson. Wie kann ich mir so einen Besuch von dir vorstellen?
Also wenn wir über Cherson reden, dann war das tatsächlich was ganz Besonderes. Ich war auch im Donbass übrigens, also ich habe auch an der Pokrovsk-Front dort die Soldaten mitverfolgt und wir waren embedded mit den Drohnenpiloten. Aber in Cherson war es tatsächlich, ja, also zusammenfassend, das der pure Horror. In die Stadt ranzukommen ist was ganz Eigenartiges, weil man so nah an die Front kommt, so nah an die Russen kommt, wie man sonst nirgendwo tut. Wenn ich im Donbass bin oder in Kharkiv bin, dann lässt mich die ukrainische Armee zurzeit maximal, ja, 10, 15 Kilometer ran an die Front und sagen einfach, danach haben wir auch keine Kräfte mehr. Danach müssten wir dich da nachts reinschummeln. Wir haben eine Chance von 50%, dass wir das unbeschadet hinschaffen. Du müsstest 5 Tage bleiben, dann versuchen wir dich nachts wieder rauszuschummeln. Das ist so schwer, dass tatsächlich, ich glaube, letztes Jahr war ich noch in Konstantinowka in der Nähe, da war ich 8 Kilometer von der Front. Das war aber schon extrem, ja, besonders, muss ich mal sagen. In Cherson ist es ganz anders. Cherson liegt nur 3 Kilometer entfernt von der nächsten russischen Stellung. Und die Stadt ist so etwa 7x7 Kilometer groß, immer 290.000 Einwohner. Das heißt, der Teil der Stadt, der am weitesten von der Front entfernt ist, ist etwa 10-11 Kilometer entfernt. Und das ist völlig verrückt, weil es bedeutet, dass die Russen auch mit den allerkleinsten Drohnen, diese kleinen Kamikaze-Drohnen, Glasfaser geleitet, jeden Punkt in der Stadt erreichen können. Und insofern ist es maximal gefährlich, dorthin zu fahren. Man hat schon vorher ungefähr 15 Kilometer lang die sogenannten Tunnel auf der Autobahn, also diese Netze, die dort gespannt sind, und sieht dort eigentlich, dass die ukrainische Armee damit rechnet, und man sieht es auch anhand der Autowracks links und rechts der Straße, dass dort die Russen angreifen. Da ist man aber noch 20 Kilometer weg von der Front und noch 15 Kilometer weg von der Stadt. Und da fährt man immer näher ran und irgendwann ist man in der Stadt und es gibt nicht mehr überall Tunnel. Und man merkt irgendwie, dass das alles so relativ ist, ja, dass diese, man versucht die Leute zu schützen, ja, man versucht die Logistik für die Zivilisten, 60.000 Menschen leben noch in der Stadt, zu schützen, aber man kann es eben nur in gewissem Maße. Also es gibt, die Krankenhäuser sind übernetzt, die Marktstraßen sind übernetzt, manche Hauptstraßen sind übernetzt, aber die meisten Straßen haben keine Netze, das ist auch baulich ganz schwer möglich. Ja, und die Stadt ist so, dass an dem Tag, wo wir da waren, 300 russische Drohnen auf die Stadt geschossen wurden, von denen etwa die Hälfte mit elektronischer Kriegsführung abgefangen wurde. Das ist da entlang des Dnepr, wo die Front eben sich genau erstreckt. Da gibt es viele elektronische Kriegsführungsmaßnahmen der Ukraine, um eben zumindest die funkgeleiteten Drohnen nicht durchzulassen. Das funktioniert bei den meisten, bedeutet aber immer noch, dass wir ja ungefähr 100, 150 glasfasergeleitete Drohnen und eben auch die größeren hatten. An dem Tag, wo ich da war, es kam Molnia-Drohnen, die haben etwa 20 Kilometer Reichweite, sind relativ groß, so 2 Meter Spannweite, 2 Meter Länge ungefähr und haben eine TM-62 Panzerabwehrmine. Also die ist wirklich, die macht extrem viel Schaden, wenn die irgendwo einschlägt. Das sind so die mittleren, davon waren es vielleicht 20 an dem Tag. Und es gab auch noch 3 Shahed-Drohnen, die auf die Stadt gefeuert wurden. Am Tag, nachts, hört sich auch verrückt an, aber es ist so, nachts nutzen die Russen keine Drohnen, weil die Thermaloptik so teuer ist. Das kostet 3.000 Euro für eine Drohne oder 4.000 Euro, die reinzubauen. Das ist ihnen zu teuer. Also wird nachts mit Artillerie geschossen auf die Stadt. Und insofern war auch an Schlafen, wir haben auch übernachtet in der Stadt, kaum zu denken. Man konnte wirklich am Fenster mit dem Handy dann bleiben, ins Dunkle reinleuchten. Das liegt daran, nicht, dass es da leer ist, sondern die Menschen sagen einem auch, die Frau, die uns ihre Wohnung vermietet hat, hat gesagt, ihr müsst alles zumachen. Man darf nicht sehen, dass ihr in dieser Wohnung seid. Es muss nach draußen. Die Russen gucken mit Drohnen, wo ist Licht an und schießen dann damit Artillerie drauf. Ja, und in den Wohnhäusern, ganz normale große Wohnhäuser, 10 Stockwerke. Und deshalb, man hält das Handy raus, es ist relativ dunkel, man hört nur Hunde bellen, aber wirklich alle 3 Minuten schlägt Artillerie ein. Und das ist schon wirklich erschreckend. Ich glaube, an dem Tag, wo ich da war, gab es nur 1 Toten und 7 Verletzte in der Stadt, alles Zivilisten. Am nächsten Tag waren es, glaube ich, 3 Tote und 12 Verletzte. Und das ist leider das ganz Normale. Die Sarina Sabrinsky, die auch dieses Human Safari gemacht hat, die hat gestern wieder, war sie in der Stadt, da wurde ein einzelnes großes Wohnhaus mit 20 Molnia-Drohnen beschossen. Also immer wieder sind da Molnia-Drohnen reingeflogen. Und es gab, glaube ich, insgesamt 6 Tote und über 20 Verletzte an einem Tag in einer Stadt. Und es ist Wahnsinn. Also es ist wirklich Wahnsinn. Ich habe den Leuten dort gesagt, wieso bleibt ihr hier? Ihr müsst doch wissen, es ist russisch Roulette. Ihr werdet im Laufe der Zeit hier getötet oder verletzt. Es ist einfach eine Mathematik. Aber viele von denen sagen einfach, ich liebe meine Stadt. Ich versuche es hier irgendwie zu bleiben. Ach, an die Drohnen habe ich mich gewöhnt. Und ja, es ist wirklich eine ganz besondere Situation. Und ich persönlich werde ganz, ganz, ganz oft überlegen, ob ich wirklich nochmal nach Cherson möchte, weil auch ich an dem Tag mehrmals um mein Leben gelaufen bin.
Du hast das erzählt, dass die russischen Drohnen, wenn sie die nach Cherson schicken und sie finden keinen ukrainischen Soldaten oder kein militärisches Ziel, was sie ins Visier nehmen können, dass sie dann auf Zivilisten gehen, deiner Beobachtung nach?
Ja, genau. Und das ist auch eine Preisfrage wiederum. Also diese Drohne, diese glasfasergeleitete Drohne kostet vielleicht 5.000 Euro, auch die russische Armee, alles in allem. Und meiner Meinung nach geht man zuerst auf Militär damit, weil man kann die sehr gut lenken, man kann einzelne Fahrzeuge hinterherfahren. Da gibt es so eine Reihenfolge, die haben auch ein Punktesystem, dass sie sagen, ein Soldat zählt natürlich am meisten. Danach kommt ein Polizeiauto, dann ein Feuerwehrauto, dann ein Postauto, dann ein Abwasserauto oder wie auch immer von der Stadtverwaltung. Und wenn das alles nicht funktioniert, dann zerstörst du halt irgendeinen Menschen dort. Am Tag, nachdem ich da war, hat es in einem Supermarkt, wo ich direkt noch drin war, hat es direkt davor zwei alte Frauen um die 70 bis 80 beide getötet, die gerade mit dem vollen Wagen da rausgekommen sind. Und der Ehemann war auch, glaube ich, 76, wurde schwer verletzt. Und das ist eben das System, was sie gehen. Ich glaube, dass sie meistens nicht gezielt auf Zivilisten gehen am Anfang der Mission. Aber sie haben die ganz klare Ansage, du hast Batterie für 15, vielleicht 20 Minuten. Entweder du findest in den 20 Minuten ein militärisches Ziel, wenn nicht, wie gesagt, dieses Punktesystem geht es immer weiter runter. Wir waren ja mit der 34. Brigade unterwegs, Marinebrigade, das wird auch die Cherson-Brigade genannt. Und die haben als Job wirklich gehabt, Kanalarbeiter zu beschützen. Und die Kanalarbeiter tragen dort schusssichere Westen, um minimalen Schutz zu haben, weil sie wissen, dass wenn sie aus dieser Leiter wieder rauskommen, aus dem Gully, dann sieht sie die russische Drohne und versucht, sie auch zu treffen. Das gleiche gilt für die Leute vom sogenannten Cherson Park Service. Die hatten da so ein Projekt, dass sie 6000 Bäume pflanzen wollen. Und auch die sind mit schusssicheren Westen oder Fragmentwesten unterwegs, weil sie jeden Tag angegriffen werden, obwohl sie nur Bäume pflanzen.
Also, aber sie pflanzen in einer Stadt, die an der kürzesten Strecke 3 Kilometer von der Front entfernt ist, pflanzen sie Bäume.
Ja, 6000 Stück insgesamt. Das ist gerade das aktuelle Projekt. Ich glaube, man hat 2000 davon schon gepflanzt. Zwei Gründe. Zum einen sagen sie, wir wollen das Leben hier halten. Das sagt auch übrigens die Stadtverwaltung. Die sagen, wenn wir den Leuten, wenn wir die zwingen zu gehen, also wenn wir sagen, wir ziehen uns zurück und wir sorgen nicht mehr dafür, dass Elektrizität, Abwasser und so weiter, Gas funktionieren, dann wird das hier zur sogenannten Grauzone. Also dann ist es quasi nur noch Militär, was hier ist. Die Russen sind so nah dran, dass sie auch immer hinein könnten und dann erreichen die Russen ihr Ziel. Das ist der eine Grund, dass sie sagen, wir halten das Leben hier, wir halten es auch grün. Der andere Grund ist aber, und das haben wir uns auch im Interview gesagt, jeder Baum bietet auch ein bisschen Schutz vor Drohnen. Mhm. Und man kann sich darunter verstecken oder wenn das Glasfaserkabel da durchfliegt, dann kann es abreißen oder sich verheddern. Insofern ist es tatsächlich so, dass die Leute versuchen, mit Baumpflanzungen irgendwie die russischen Drohnen abzuhalten. Und da sieht man eben, wie weit die denken. Also das ist nicht ein Krieg, wo die glauben, der ist in 6 Monaten vorbei, sondern man muss sich auch für die nächsten 6 Jahre dort noch rüsten.
Und Kinder sind ja auch noch in der Stadt. Ne? Die werden doch unter Tage quasi in den ausgebauten U-Bahn-Tunneln oder auf jeden Fall, ich erinnere mich an Geschichten, dass sie so unter der Erde unterrichtet werden.
Genau, U-Bahn gibt es nicht in der Stadt. Leider muss man sagen, das wäre gut, wenn es das gäbe. Aber es gibt viele Bunker aus dem Kalten Krieg, die unter der Stadt sind. Also ich will nicht sagen atomsicher, aber schon 3-4 Stockwerke unter der Erde. Haben dort einige öffentliche Gebäude, ich will nicht zu viel verraten, aber öffentliche Gebäude haben das. Und dort findet der Unterricht mittlerweile statt. Es sind 5000 Kinder noch, 5000 unter 18-Jährige in dieser Stadt. Und auch das war wirklich beängstigend. Wir haben die ja getroffen unter der Stadt, haben so eine NGO begleitet, die versucht hat, nachmittags so ein bisschen Alltag zu geben, mit Singen, mit Malen und so weiter. Mit ihren Müttern sind die meisten dahin gekommen. Die Väter sind teilweise wirklich an der Front. Viele Väter sind nicht mehr dort. Teilweise auch schon gefallen. Ja, und was wirklich beängstigend war, und das sieht man auch, glaube ich, in einem von meinen Filmen, ist, dass viele dieser Kinder, die haben Ohrschützer auf oder die haben Musik in den Ohren und die haben die den ganzen Tag drin. Das ist, um sich zu schützen, um ihre Psyche zu schützen, weil einfach draußen, wenn ich sage 300, ich kann jetzt nicht genau das berechnen, aber gefühlt alle 10 Minuten gibt es eine Explosion. Und bei einer so kleinen Stadt, 7x7 Kilometer, da hört auch jeder die Explosion. Im besten Fall nur im Hintergrund, das ignoriert man schon. Im mittleren Fall, wir waren im Restaurant, da sind draußen Sicherheits eingeschlagen, da gehen schon alle kurz unter den Tisch, alles bewegt sich, alles wackelt. Nach 10 Sekunden geht's weiter, man isst einfach weiter. Und im allerschlechtesten Fall wird man eben verletzt oder die Wohnung wird kaputt gemacht oder eben getötet. Und insofern, die Kinder versuchen sich irgendwie zu schützen, die Mütter versuchen etwas dafür zu machen. Und das sind eben diese großen Puschel, bei den Mädchen vor allem, bei den großen Puschel, Ohr, Schützer. Also was, wie man vielleicht in Deutschland sieht, bei minus 5 Grad. Aber als wir da waren, waren es schon 15, 16 Grad. Und die haben die trotzdem weiter auf und teilweise noch Musik drin. Wie gesagt, es geht darum einfach, dass die versuchen, ihre Psyche irgendwie vor diesen russischen Angriffen zu schützen.
Und sie wollen, ich meine, du hast das gerade schon gesagt, dass die, die du gefragt hast, gesagt haben, nee, wir bleiben in unserer Stadt. Aber ich meine, es klingt halt seltsam, wenn du das erzählst, wenn man sich überlegt, man könnte die Stadt auch verlassen.
Genau, also es klingt wirklich seltsam und das Interessante ist auch, was uns von der Stadtverwaltung gesagt wurde, ist, die Zahl ist etwa konstant seit Ende 2022. Das heißt, 230.000 Menschen haben eben ein Mindset, wo sie sagen, ich lasse mich doch nicht jeden Tag bombardieren von den Russen auf nächste Entfernung. Und 60.000 Menschen haben da ein Mindset, was eben sagt, wir bleiben hier bis zum Letzten. Und was auch anders ist als im Donbass, und das ist auch ganz wichtig, im Donbass bleiben einige, und zwar nicht so viele, aber vielleicht 5% der Bevölkerung bleiben dort, weil sie wirklich der russischen Propaganda glauben. Mhm. Die sagen also, die Russen kommen und befreien uns. Ich habe mit einer Frau in Pokrovsk noch im September 24 gesprochen, als die Stadt noch von 10.000 Menschen bewohnt war. 60.000 sind da schon geflüchtet. Die hat auch gesagt, ja, die Russen kommen und die evakuieren uns dann. Wir kriegen eine neue Wohnung in Mariupol. Da habe ich auch gesagt, woher wissen Sie denn das alles? Und so, ja, aus dem russischen Fernsehen. Ihre Eltern schauen nur russisches Fernsehen. Das gilt in einigen Regionen in Donbass, weshalb man sich dann auch wundert, dass manche bis zum letzten Moment da bleiben. Das ist der Grund. In Cherson ist das anders. Der Dnepr ist eine unüberwindbare Barriere für die russische Armee. Keiner glaubt, dass die Russen dort kommen, sondern das sind wirklich eher, ja, Patrioten, würde ich mal sagen. Viele von denen sprechen dann auch ukrainisch und nicht russisch, was eigentlich Cherson spricht, eigentlich sprach mehrheitlich russisch, bevor der russische Einmarsch dorthin kam. Also auch da hat Putin genau das Gegenteil von dem erreicht, was er wollte. Und die Menschen sagen eben quasi, wir verteidigen unsere Stadt, indem wir hier leben, indem wir weiter Kinder kriegen, indem wir weiter hier irgendwie Bäume pflanzen.
Jetzt warst du rund 20 Mal an der Front seit der russischen Vollinvasion in der Ukraine. Wie können wir uns das vorstellen, wie sich die Frontabschnitte unterscheiden? Also unterscheiden die sich?
Ja, absolut. Also von Cherson habe ich gerade schon gesprochen, da müssen wir nicht mehr drüber sagen. Das ist völlig unnatürlich. Auch so eine Großstadt direkt an der Front, sowas ist selten. Ansonsten haben wirklich die Drohnen viel verändert, vor allem die glasfasergeleiteten Drohnen, die dafür gesorgt haben, dass man eben mit elektronischer Kriegsführung nicht mehr viel machen kann, sich dagegen wehren kann. Und diese Todeszone ist dadurch immer weiter geworden, also immer größer geworden in beide Richtungen. Wir haben ja ungefähr 10 Kilometer von der Nulllinie in beide Richtungen, wo eben...
Also so 20 Kilometer ist
Todeszone. So breit ist die ungefähr. Und diese 20 Kilometer werden tatsächlich kaum bewohnt durch Zivilisten noch. Da ist kaum noch ein Zivilist drin. Da gibt es einzelne ukrainische Einheiten und natürlich auch ukrainische Einheiten, die die Front halten, die quasi in diesen Ruinen drin sitzen und versuchen, die zu verteidigen. Und es gibt eben jeden Tag 1.000 Russen, die versuchen, da durchzukommen, durch diese Zone. Weil man eben nach vorne laufen muss und weil man den Befehl hat, die Zone zu durchqueren und entweder innerhalb der Zone eben neue Positionen zu besetzen, wo dann wieder die Drohnentruppen nachrücken können, um das Ganze dann diese 20 Kilometer weiter nach Westen oder nach, ja, wie auch immer, Südwesten, wenn man aufs Kharkiv kommt, zu verlagern. Und dahinter sind dann die ukrainischen Einheiten. Also das sind extrem viele, muss man sagen. Auch wenn man dort ist, dann kriegt man immer wieder einen ganz anderen Eindruck, weil man denkt ja immer, ja, die Ukraine hat so großes Problem, Truppen zu mobilisieren und so weiter. Und es gibt kaum noch Menschen und es gibt kaum noch jemand, der kämpft. Das gilt tatsächlich nur für die Fußtruppen, für die Infanterie, die aber nur noch einen ganz kleinen Teil der Truppen macht, ich würde sagen 5% maximal. 95% sitzt dahinter, entweder mit schweren Waffen oder mit Drohnen oder mit Logistik. Und da ist alles voller Soldaten. Da muss man kein Hehl draus machen. Die ersten Städte quasi 20, 30, 40, 50 Kilometer hinter der Front haben hunderttausende Soldaten, die da aktuell drin sind.
Und kann man sich eigentlich die einzelnen ukrainischen militärischen Einheiten wie Start-ups vorstellen? Weil so, was ich wahrnehme, ist, dass ich den Eindruck habe, jede militärische Einheit hat so ein paar Drohnenentwickler, die für die wieder irgendetwas neu entwickeln, also zurechtfummeln.
Also das kommt total darauf an. Natürlich, wenn ich eine Drohneneinheit habe und in jedem Korpus, in jeder Brigade, in jedem Bataillon habe ich Drohneneinheiten, die machen genau das. Also da ist es tatsächlich so, dass ich dann, ich glaube auch, ja, ist auch ein bisschen schon her, aber im Raum Novopavlovka, Mischowa, war ich vor anderthalb Jahren mit einer Einheit, die tatsächlich den Workshop, wie du gerade sagst, also da sitzen Software-Ingenieure drin am Computer den ganzen Tag. Da wird den ganzen Tag bei Alibaba eingekauft in China. So funktioniert es zum größten Teil. Und da sitzen eben Leute, die das Ganze zusammenbauen, die das Dynamit ranbauen oder die Sprengsätze ranbauen und so weiter. Die sitzen vielleicht 20 Kilometer von der Front entfernt, dann fährt man näher ran. So 12 Kilometer von der Front ist dann etwa der Logistik-Hub, wenn man so möchte, wo also die sind, die zwischen dem Workshop und zwischen der Frontstellung die ganze Zeit sich hin und her bewegen und versuchen, die Kommunikation zu erhalten, wo auch die Drohnenpiloten sich ausruhen in der Zeit, ja, wenn sie gerade nicht im Einsatz sind. Und dann gibt es eben die allererste Stellung, die ist dann nur noch 5 bis 10 Kilometer entfernt von der Front und da sitzen dann die Piloten drin. Und nochmal 5 Kilometer weiter vorne sind von der gleichen Einheit eben die Fußsoldaten, die ich tatsächlich seit Jahren nicht mehr begleiten kann, weil es einfach zu gefährlich ist. Dieses Mal im April war ich da und es gab was ganz Neues und das ist wirklich unfassbare Innovation. Thema, die können nicht Innovation, doch das können sie. Dass nämlich ein Großteil der Drohnenpiloten mittlerweile in relativer Sicherheit sitzt, weil man über Starlink und über andere Internetmöglichkeiten die Chance hat, auch von 40, 50, 60, 100 Kilometer entfernt von der Front direkt die Drohnen zu lenken. Das hört sich erstmal gut an. Für die Piloten ist es auch sehr gut, weil die eben weit weg sind. Das bedeutet aber nicht, dass nicht noch weitere Soldaten die Drohnen trotzdem natürlich bewaffnen müssen, dahin stellen müssen, bereit machen müssen, die Kamera anschalten müssen oder den Strom anschalten müssen und dann fliegt die los. Aber zumindest für die Piloten, und das sind ganz oft junge Männer, eben im besten Alter, die vorher viel mit Computern gemacht haben, Gaming und so weiter, für die wird es wesentlich sicherer. Nachteil, letzte Sache dazu, die Ukrainer sagen ganz klar, die Russen können das genauso. Die haben das auch gebaut, die haben ihr eigenes Internet, das heißt Rubicon und andere Spezialeinheiten, auch die haben ihre hochqualifizierten Piloten mittlerweile 40, 50 Kilometer hinter der Front, was es für die Ukrainer immer schwerer macht, die anzugreifen.
Das ist jetzt die militärische Front, über die wir gesprochen haben, die du auch gut kennst. Und das ist so die eine Sache. Und dann gibt's ja noch die andere Front, die zivile Front. Also Russland, ne, darüber berichten wir ja bei Streitkräfte und Strategien auch immer wieder. Die systematischen Angriffe gegen zivile Infrastruktur, gegen Zivilisten, gegen Städte. Deiner Einschätzung nach, also die Russen haben sehr, sehr viel kaputt gemacht in diesem Winter. Also ich glaube, dass jetzt dieser Winter 25, 26 für die Ukraine sehr schwierig war. Wie bedrohlich ist diese Front? Wie stark steht die oder wie schwach steht die da?
Also da hat die Ukraine ja eine unfassbare Resilienz gezeigt in den letzten Monaten. Man hat ja wirklich Tage und auch Wochen gehabt, wo quasi überhaupt keine Wärme mehr geflossen ist, wo die Leute bei minus 15 Grad, minus 20 Grad draußen, minus 10 Grad drinnen in ihren Wohnungen gelebt haben, Millionen von ihnen. Das ist wirklich beeindruckend, dass ein Großteil davon wieder repariert wurde. Also man hat das geschafft. Es gab jetzt letztes Mal, wo ich da war, keine Stromrationierung. Auch nicht in Pavlograd, also auch nicht in der Nähe der Front, auch nicht in Cherson, auch nicht in Kharkiv, wo wir waren. Es gab den ganzen Tag Strom, es gab auch Wärme, soweit wir das mitbekommen haben. Natürlich, man braucht nicht so viel, wenn draußen 16 Grad sind. Aber nichtsdestotrotz, das heißt, ich glaube, da ist die Widerstandsfähigkeit der Ukraine sehr, sehr groß. Man hat es geschafft, diesen, was war das, der vierte schon oder der fünfte, alles in allem, wenn man den ersten dazu rechnet, Kriegswinter zu überleben. Und einmal mehr ist auch da Putins Plan eben nicht aufgegangen. Ja, es gibt einen Großteil der Ukrainer, einen größeren Teil, der eben sagt, man muss verhandeln. Aber wenn man die Ukrainer fragt, sollten wir uns dafür zurückziehen, sollten wir dafür etwas aufgeben, was die Russen nicht erobert haben, da ist die Zustimmung weit unter 30%. Und insofern hat man, auch wenn die Ukraine leider aktuell keine demokratischen Wahlen hat, immer noch eine ganz klare demokratische Mehrheit für den Kurs des Präsidenten.
Julian, du bist jetzt seit 11 Jahren bei der Bild und warst jetzt im April das letzte Mal für Bild an der Front, weil du, wie man immer so schön sagt, dich beruflich veränderst. Du gehst zu einem Drohnenhersteller. Was kannst du uns darüber sagen?
Ja, im April haben wir es ja quasi veröffentlicht oder bekannt gegeben, dass ich Bild verlasse. Ich gehe zu einem deutsch-ukrainischen Drohnenbauer. Was ja für mich persönlich dann gar nicht so viel ändert an meiner Arbeit. Natürlich, ich bin kein Journalist mehr, aber ich werde weiter im Öffentlichkeitsbereich, ich werde auch weiter im Videobereich tätig sein, ich werde weiter sehr oft in der Ukraine sein, vielleicht sogar öfter als bisher. Und das Unternehmen, zu dem ich gehe, ja, von dem hatte ich sehr viel, sonst würde ich ja nicht hingehen, das ist eigentlich gar nicht so bekannt. Das heißt UUS, United Unmanned Systems, ist wie gesagt halb deutsch, halb ukrainisch und das wissen die wenigsten, aber es ist meiner Meinung nach der heimliche Star eigentlich der deutschen Unternehmen. Hat nämlich schon über 10.000 Drohnen in die Ukraine geliefert, die auch schon viele tausend russische Ziele getroffen haben. Allerdings, und das macht es eben so besonders, bislang nicht auf Kosten des BMVG oder des Steuerzahlers, sondern bislang eben Spenden finanziert. Das soll jetzt geändert werden. Das Ganze wird professionalisiert und insofern brauchen die dann auch jemand, der ihre Öffentlichkeitsarbeit macht, der sie ein bisschen nach außen bekannt macht und das wird dann meine Aufgabe sein.
Eine letzte Frage, weil das ist jetzt ja durchaus gefährlich, was du machst und dann auch weiter machen wirst. Wie besprecht ihr das zu Hause?
Ja, das ist in der Tat eine ganz sensible Frage. Es gibt Sicherheitsmöglichkeiten, die man hat, die man kriegt, die einem auch gegeben werden vom deutschen Staat, der einem da hilft in verschiedener Art und Weise. Dazu ist es aber auch ganz klar so, dass das neue Unternehmen, für das ich arbeite, natürlich weiß, dass es auf schwarzen Listen steht, auf Ziellisten steht, dass es in Deutschland, wir wissen auch, da gibt es Pläne der Russen, noch nicht ganz, gegen Rheinmetall-Chef zum Beispiel, noch nicht ganz so extrem, aber in der Ukraine ist es tatsächlich so, dass man quasi ein rotes Kreuz hat auf seinem was auch immer. Aber für mich ist es tatsächlich nicht neu, weil ich war zum ersten Mal...
Du meinst das im übertragenen Sinne, also einfach wie so ein...
Entschuldigung, nicht ein rotes Kreuz, natürlich nicht das rote Kreuz des roten Kreuzes, sondern ein Kreuz, ein Ziel,
ein Fadenkreuz. Dass du im Visier bist.
Genau, ne? Genau, und das ist eben ganz klar. Allerdings muss ich sagen, für mich ist es eigentlich nicht neu, weil ich war zum ersten Mal 2015, wie gesagt, an der Front, war damals dumm genug, vorher darüber zu berichten, dass ich hingehe. Und die offizielle Nachrichtenagentur, also Novosti Novorossi, also die Neurussland-Nachrichten, haben gesagt, Julian ist an der Front, zielt auf die Presseweste. So, und das ist 2015 gewesen. Jetzt vor kurzem im April war ich dort. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass einmal, als ich nicht ordentlich aufgepasst habe, ich verfolgt wurde von einer Kamikaze-Drohne, weil ich wieder die Presseweste anhatte, draußen in Cherson. Da hat mich dann ein Sprung hinter eine geschlossene Tür dann gerettet. Und insofern bin ich es gewohnt, in der Ukraine zumindest, leider auch als Journalist, das gilt für jeden Journalisten auch, für die Kollegen von HDL und ZDF genauso, dass man dort ein Ziel ist. Die zukünftige Funktion wird noch ein bisschen anders, ist vielleicht noch ein bisschen direkteres Involvement, aber ich glaube, für die Russen sind wir sowieso Feinde. Egal, ob wir Journalismus machen, das nennen die dann Propaganda oder wie auch immer, oder ob wir die Ukraine völkerrechtlich vollkommen in Ordnung mit Waffen unterstützen, wir sind der Feind und insofern muss man da wissen, auf was man sich einlässt.
Julian, hab ganz vielen Dank, alles Gute für dich und für deinen neuen Job und danke, dass du bei uns im ARD Hauptstadtstudio warst.
Vielen Dank.
Vielen Dank euch beiden, Anna und Julian Röpke. Und das war's für heute mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag, also wie gewohnt. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Kai Küstner
und Anna Engelke. Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch.
Es gibt Menschen, die werden nach einer Infektion nicht wieder gesund, sondern entwickeln eine Folgeerkrankung mit heftiger Fatigue, also Erschöpfung oder Schmerzen am ganzen Körper. Und es trifft auch Kinder. Ich bin Corinna Hennig aus der NDR Info Wissenschaftsredaktion und in einer Sonderfolge unseres Podcasts Synapsen beschäftigen wir uns mit der Lage von Kindern und Jugendlichen mit postinfektiösen Erkrankungen. Denn nach wie vor ist es irre schwierig, das zu diagnostizieren und fast noch schwieriger, es zu behandeln. Warum eigentlich? Das erklärt der Kinderarzt und Kinderkardiologe Dr. Daniel Filser im Interview. Synapsen, Long-Covid und ME/CFS bei Kindern und Jugendlichen heißt die Folge. Zu finden in der ARD Sounds App und überall, wo es Podcasts gibt.